Aufgepasst, True Crime Fans. Am 8. Juni 2024 bringen Zeno, Shaggy und Lisa ein exklusiv für diesen Abend gestaltetes Sommer-Special ihres True Crime Podcasts Mörderische Heimat auf die Bühne. In der einzigartigen Open-Air-Atmosphäre des Museumshofes Fulda werden dabei zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen vorgestellt. Zwei Fälle aus fernen Ländern, in denen einige von uns vielleicht auch schon ihren Urlaub verbrachten. Denn nicht nur in Petersberg und Poppenhausen geschehen Verbrechen. Auch in Portugal, Phuket oder Polynesien. Dazu gibt es wie immer spannende Einblicke hinter die Kulissen des Erfolgspodcasts Made in Fulda. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com.
Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprodel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Es ist wieder soweit. Es ist Zeit für eine neue Ausgabe des True Crime Podcasts Mörderische Heimat. Ich heiße Sie, liebe HörerInnen, herzlich willkommen. Mein Name ist Shaggy Schwarz und gemeinsam mit Zeno Diegelmann, dem Autor diverser Rhön-Krimis, werden wir uns heute wieder einem Verbrechen widmen und dieses, ja, ihr kennt es, etwas näher unter die Lupe nehmen.
Ja, hallo auch von meiner Seite, genau so ist es. Und auch heute ist dieses Verbrechen ein echter Fall aus dem Raum Fulda, Osthessen und der Rhön. Und unser heutiger Fall beginnt in der Rhön, wird uns aber insgesamt in drei Bundesländer führen. Bevor wir jetzt aber schon zu sehr in die Materie eintauchen, kommt jetzt erstmal unsere Stimme und erzählt uns, um was es dabei geht.
Im Oktober 1997 spielt die damals 10-jährige Christine P. mit ihren Freunden, als plötzlich ein fremder Mann vor ihnen steht. Er bedroht die Kinder mit einer Waffe, fesselt sie und verschleppt das Mädchen in seinem Auto. Im 50 Kilometer entfernten Meiningen entdeckt man in der folgenden Nacht ein Mädchen ziellos über eine Bundesstraße irren. Es ist Christine P.
Klassische Horrorvorstellung von Eltern mit Kindern, oder? Boah. Fangen wir mit der Örtlichkeit mal an. Wo befinden wir uns denn in der Rhön?
Na gut. Das Ganze spielt sich in Groß-Eibstadt ab. Das ist ja eine kleine Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld. Das ist also kurz hinter der hessisch-bayerischen Grenze in Oberfranken.
Und die Kinder spielen dort auf der Straße oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, ja, nicht auf der Straße, sie spielen bei einem Wald. Es sind drei Kinder, zwei Jungs und eben Christine. Es ist Freitagnachmittag, das Wochenende steht also vor der Tür und man ahnt nichts Böses, als plötzlich dieser fremde Mann vor den Kindern steht.
Und der Unbekannte bedroht die Kinder mit vorgehaltener Pistole, fesselt sie mit Klebeband und nimmt aber nur Christine mit sich. Er packt sie und sperrt sie in den Kofferraum seines Wagens.
Ja, ganz genau.
Und unsere Stimme hat es ja schon erwähnt. Jetzt fährt der Unbekannte erstmal eine Weile mit ihr, ja, einfach durch die Gegend, könnte man fast sagen.
Genau, also er fährt mit ihr bis nach Thüringen. Dort hält er schließlich auf einem Feldweg und ja, er missbraucht das Mädchen.
Ja, wenn das nicht für die weitere Tat wichtig ist, würden wir, glaube ich, jetzt lieber gerne mit den Fallvorfahren auf die Details verzichten, was da passiert. Lass uns einfach ein bisschen vorspulen. Es ist jetzt bereits kurz vor Mitternacht, als zwei Frauen auf einer Landstraße bei Meiningen eine seltsame Beobachtung machen. Was machen sie da für eine Beobachtung?
Also, die Frauen sehen in der Dunkelheit ein Mädchen alleine herumirren und sprechen das Mädchen an. Es ist Christine P.
Der Täter hat sie also nach der Tat freigelassen.
Ja, wobei man auch eher sagen könnte, dass er sie sich einfach selbst überlassen hat. Also du darfst nicht vergessen, das Mädchen ist 10 Jahre alt und weiß überhaupt nicht, wo sie ist. Es ist mitten in der Nacht und sie läuft planlos durch die Dunkelheit.
Ja, das ist traumatisch, definitiv. Ja. Ne? Man muss natürlich auch sagen, dass ihre Eltern zu Hause sitzen und von dem Schlimmeren noch ausgehen müssen, nämlich dass ihre Tochter vielleicht nicht sehen.
Vom Schlimmsten, ja. Mhm. Also klar, also die beiden Jungen, mit denen Christine gespielt hatte, haben sich auch kurz nachdem der fremde Mann sie überfallen hatte, befreien können und haben davon berichtet, dass man Christine verschleppt hat. Mhm.
Und die Polizei ist auch informiert. Anders als bei Erwachsenen schreitet die Polizei bei einer Vermisstenmeldung bei Kindern ja sofort ein. Das hatten wir schon, glaube ich, in einem anderen Fall auch mal erwähnt. Zum Beispiel, glaube ich, im Fall von Kerstin S. oder in unserer Kulkis-Folge.
Genau,
ich
weiß nicht mehr genau. Ganz genau, da. Also es gibt durch die beiden Jungen auch eine erste Beschreibung des Mannes. Und Christine F. hat sich ebenfalls erstaunlich viele Details gemerkt, die der Polizei ein gutes Bild des Täters beschreiben.
Mhm. Und was geben die Kinder an? Was haben sie beobachtet? Wie sieht der Mann aus?
Also der Mann ist Mitte 50, fährt einen roten Kleinwagen, trägt einen Bart und hat einen abgebrochenen Goldzahn. Mhm. Christine kann darüber hinaus angeben, dass er auffällige Tätowierungen auf der Brust und auch auf dem Bauch hat, die sie sogar relativ genau beschreiben kann.
Abgebrochener Goldzahn, das klingt auch wie aus so einem Film irgendwie. Ja. Ne? So. Aber gut, das sind ja schon sehr exakte Details. Und mit diesen Beschreibungen geht die Polizei auch an die Presse in Hessen, Bayern und Thüringen. Und tatsächlich gibt es bald auch schon einige Hinweise auf die Identität des Täters.
Ja, es gehen einige Hinweise ein. Gleich mehrere Personen nennen den Namen eines Mannes, den sie aufgrund eines Phantombildes und der Beschreibung zu erkennen glauben. Und eine Anruferin ist darunter, die die Beamten sofort aufhorchen lässt. Ja. Es meldet sich eine Frau, die sagt, ich weiß, wen er sucht. Das ist mein Bruder.
Boah. Krass, hast, oder? Hast du eigentlich Geschwister? Weiß
ich nicht. Ich habe zwei Schwestern, ja.
Ja, gut. Also ich überlege mir gerade, wie das auch für die Schwester sein muss, wenn du deinen Bruder bei der Polizei melden musst bei so einer Tat. Also ich habe auch eine Schwester. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es machen würde. Also vielleicht ist da auch schon einiges vorgefallen, sodass sie dann die Polizei anruft und diese Information durchsticht, oder?
Ja, also, bei so einer Tat und wenn, gut, wenn das man weiß, auch noch also dazu. Wenn man, klar, da ist ja auch was vorgefallen. Wir kommen ja gleich einfach mal dazu, denn sie ist schon einiges gewohnt, kann man sagen, von ihm. Ist nicht das erste Mal gewesen.
Ja, stimmt. Okay, ja, stimmt, er hat ja auch schon andere Delikte begangen in diesem Bereich. Ne? Aber zurück zu unserem Fall. Es haben sich also mehrere Personen gleich gemeldet, unter anderem eben die besagte Schwester. Genau. Und erste Überprüfungen erhärten die Vermutung. Denn der Bruder ist nicht nur bereits mehrfach vorbestraft, sondern hat eben diese markanten Tätowierungen, den abgebrochenen Goldzahn und fährt auch einen roten Kleinwagen.
Richtig, also genauer gesagt einen roten Nissan Micra. Und wir haben es schon erwähnt, der Mann ist wegen ähnlicher Delikte bereits vorbestraft.
Dann erzähl uns doch mal was über diesen Mann. Wie heißt er denn eigentlich?
Also, er heißt Wilfried M., ist zur Tatzeit 54 Jahre alt und wurde bereits, jetzt hört zu, 17 Mal von Gerichten verurteilt. Mhm. Unter anderem 1988 ebenfalls wegen Vergewaltigung. Damals hatte er eine 16-jährige Anhalterin vergewaltigt.
Das ist schon ordentlich straffes Register, ist der überhaupt frei da. Jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sage, weil natürlich der erste Impuls wieder dahin geht, wie das überhaupt sein kann, oder? Mhm. 17 Mal verurteilt, dann schon auch mal wegen Vergewaltigung gesessen und dann ist es doch wieder möglich, dass er ein Kind verschleppt und vergewaltigt. Oder ging er damals bei diesem ersten Vergewaltigungsfall gar nicht ins Gefängnis?
Doch. Also, er bekam 3 Jahre für die damalige Vergewaltigung. Mhm. Er saß in der Zeit von 1987 bis 91 im Gefängnis etwa. Und das Krasse daran, erst 5 Wochen vor der Tat im Landkreis Rhön-Grabfeld ist er aus der Haft entlassen worden. Also eine 2,5-3-jährige Strafe wegen Diebstahls auch abgesessen, ja.
Was mich da schon wieder aufregt, ist die Tatsache, dass jemand wegen Diebstahls 2,5 Jahre einsitzt und wegen Vergewaltigung ungefähr nur genauso lang. Mhm. Also die Relation ist doch einfach, naja. Wobei wir den Sachverhalt des Diebstahls oder mehrfachen Diebstahls auch nicht genau kennen in diesem Fall. Trotzdem. Bevor wir uns da jetzt verrennen, lass uns mal lieber ein genaues Bild von Wilfried M. machen. Was wissen wir denn noch über ihn? Wo kommt er her? Was hat er in seinem Leben so bisher getrieben?
Also Wilfried M. wuchs in Ostberlin auf und ist gelernter Feinmechaniker. Er floh 1965 in den Westen. Er war damals zu einer Radsportgruppe zu Besuch im Westen und nutzte den Besuch dazu, sich abzusetzen.
Okay, und dann kommt nämlich was Außergewöhnliches, was ich in den Unterlagen gefunden habe. Er tritt nämlich in die französische Fremdenlegion ein. Yes. Für alle, die nicht wissen, was die französische Fremdenlegion ist, das ist eine berühmt-berüchtigte Elite-Truppe, in der Freiwillige aus, glaube ich, über 150 Nationen oder so als Zeitsoldaten dienen und deren Ausbildung als die härteste der Welt gilt. Und nicht nur das, also viele Kriminelle versuchen in der Fremdenlegion auch unterzutauchen, weil man nämlich dort seine Identität wechseln kann. Ich habe mal in der Doku da was drüber gesehen. Ich glaube, wer dort genommen wird, erhält sogar die Möglichkeit, einen neuen Namen anzunehmen und ist von Behördenanfragen geschützt.
Ja, und das zieht dann natürlich auch genau die Leute an, die das nötig haben.
Genau, ja. Exakt. In der Vergangenheit gehörten wohl oft auch ziemliche Schwerstkriminelle zu dieser Einheit. Also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg sind da viele ehemalige Mitglieder der Waffen-SS hingegangen. Also heute soll das aber nicht mehr so sein. Aber wer Lust hat, kann gerne mal die französische Fremdenlegion googeln. Da gibt es einige Informationen, spannende drüber. Und unser Täter war dort eben auch. Aber kommen wir zurück zu unserem Mann, denn der bleibt dort in dieser Fremdenlegion nicht allzu lange.
Genau, also die Fremdenlegion schmeißt ihn nach einem Jahr schon wieder raus. Mhm. Das hatte irgendwas mit Diebstahl zu tun.
Ach, guck, ja, wer hätte das gedacht?
Also ganz klar wird aber nicht, ob das jetzt eine Altlast war oder ob das auch in der Zeit vielleicht in der Fremdenlegion geschah. Das konnte ich jetzt nicht genau
sagen. Okay, dann lass uns gleich vorankommen. Denn es kommt noch einiges, kann man jetzt sagen. Ja. Jetzt fahndet man eben nach Wilfried M. Man weiß, wen man sucht, und man fahndet jetzt nach ihm.
Wilfried M. bekommt das aber natürlich auch mit und ist von da an auf der Flucht. Also er reist durch halb Europa und es gehen auch 3 Monate ins Land. Aber im Januar nimmt man ihn schließlich in einem Hotel in Weimar fest. Mhm. Wilfried M. ist zum Zeitpunkt der Festnahme dann schon 55 Jahre alt und man wirft ihm weitere Vergewaltigungen vor. Unter anderem soll er 2 12-jährige Mädchen Halle entführt und vergewaltigt haben. Also wir erkennen hier leider schon ein Muster. Mhm.
Und wie ist man ihm schlussendlich jetzt auf die Schliche gekommen? Er war ja anscheinend auf der Flucht die ganze Zeit.
Also das Hotelpersonal hatte Verdacht geschöpft und die Polizei angerufen.
Weil dem Hotel in
genau,
Weimar?
Genau, in Weimar, wo er da nächtigte. Und der hatte sich dort unter falschem Namen angemeldet. Ja. Und Wilfried M. war mit einem Jeep mit gefälschtem Kennzeichen unterwegs. Und ein Sonderkommando hat ihn dann direkt am frühen Morgen aus dem Bett heraus festgenommen. Und das war auch gut so, dass sie ihn überwältigt haben, denn er hatte auch eine Waffe bei sich. Also man muss noch dazu sagen, dass er einige Tage zuvor der Polizei schon mal durch die Lappen gegangen war.
Wie war das? Was war da passiert?
Konnte er durch die Lappen gehen? Ja, der ist in eine Verkehrskontrolle geraten, konnte aber gerade noch entkommen.
Aber jetzt haben wir ihn endlich erwischt. Genau. Und jetzt kommen immer mehr Taten, die ihm zur Last gelegt werden, herauf. Ne? Wir haben schon von den beiden Vergewaltigungen in Halle gehört, von den kleinen Mädels. Und jetzt kommt noch eine weitere hinzu.
Genau, es geht dabei um einen weiteren Fall aus Franken, bei dem er eine 12-Jährige auf dem Schulweg überfallen hatte. Er hatte auch dieses Mädchen sexuell misshandelt und dann in einen Weiher gestoßen und das beinahe fast deren Tod zur Folge hatte. Also das Mädchen hat daraufhin einen Herzstillstand erlitten und musste wiederbelebt werden.
Ja, also würde gerne das noch weiter beleuchten, aber wir müssen da vorankommen, weil dieser Fall ist wahnsinnig umfänglich.
Ja.
Deswegen müssen wir das leider ein bisschen vernachlässigen, sonst kommen wir da nicht mehr zum Ende. Denn es treten noch unglaubliche Verwicklungen zutage.
Ja, das hast recht. Wir sollten da mal weitermachen. Also Wilfried M. wird 1999 der Prozess gemacht.
Okay, man lastet ihm die genannten Vergewaltigungen an, unter anderem auch die in Groß-Eibstadt in der Rhön. Genau. Und die Staatsanwaltschaft ist gut vorbereitet. Man kann sogar seine einstige Flucht vor der Polizei sehr gut nachvollziehen. Er wurde ja mit internationalem Haftbefehl sogar gesucht. Er war mit diversen gescholtenen Autos in Deutschland unterwegs, in Luxemburg, Frankreich. Also er hat eine richtige Fluchttour hinter sich.
Und auch in den gefundenen Fluchtfahrzeugen, will ich sie jetzt mal nennen, fand man eine neue Rolle Klebeband tatsächlich. Also er war nicht nur auf der Flucht, sondern auch immer auf der Jagd nach neuen Opfern.
Man kann also davon ausgehen, dass er wahrscheinlich wieder zugeschlagen hätte, wenn man ihn nicht jetzt da in Weimar festgenommen hätte. Ja. Darüber hinaus schweigt er dann aber zu allen weiteren Vorwürfen und erhält schließlich die Höchststrafe von 15 Jahren. Wissen wir ja, bei vielen Fällen Höchststrafe 15 genau. Jahre. Außerdem bekommt er dazu eine Sicherheitsverwahrung. Die ist wichtig später noch, da er nicht als therapierbar eingestuft wird. Ja. Und nun könnte man meinen, dass die Geschichte hier endet. Ein Täter ist gefunden für diese Tat in der Rhön. Der Täter ist gefasst. Er kommt 15 Jahre Haft aufgebrummt und dazu eine Sicherheitsverwahrung. Schluss, aus, Ende, könnte man jetzt meinen.
Könnte man meinen, und dann würde auch unser Podcast enden. Das wäre in dem Fall wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Aber ja, leider nicht. Es ist leider wirklich absolut nicht so.
Ja, Shaggy, sag uns, wie es nun weitergeht.
Ja, Wilfried M. sitzt nun also in Haft. Übrigens, vielleicht nochmal zu erwähnen, auch er wird dort sexuell missbraucht.
Er?
Ja.
Also genau. Im Gefängnis von Mitgefangenen.
Genau, das passiert Sexualstraftätern nicht selten im Knast. Wir wissen, Kinderschänder sind im Gefängnis nicht gut angesehen und werden dafür von anderen Mithäftlingen verachtet. Ja, sie sind in der Hierarchie dann der Gefangenen ganz, ganz unten angesiedelt. Und ja, so ergeht es auch Wilfried M. Er wird von Mithäftlingen verprügelt und sexuell missbraucht.
Okay. Also ich weiß, dass viele Hörer und Hörerinnen jetzt eine klare Haltung nach dem Motto, das geschieht ihm ganz recht und so dazu haben. Und ich kann das aus dem ersten Effekt heraus auch verstehen. Ich finde ja auch gemerkt, ich war da gleich auch so ein bisschen angezündet. Aber man muss ganz deutlich sagen, die Gesetze gelten überall und für jeden. Auch für einen verurteilten Straftäter in der Justizvollzugsanstalt. Ja, klar. Also auch da ist eine Vergewaltigung. Das wird dadurch nicht besser, wenn man es auch vielleicht emotional erstmal anders einstufen.
Ja, nachvollziehen, klar, kann man es, aber du hast vollkommen recht. Also das sind auch Vergewaltigungen, die man aufklären und verurteilen muss.
Ja, genau so ist es.
Aber ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Also während Wilfried M. nun im Gefängnis sitzt, untersucht man einige alte Fälle, die ungelöst sind. Sogenannte, wir kennen es, Cold Cases.
Ja, ja.
Das haben wir in Folge 15, war das, glaube ich. Folge 15 hatten wir auch unsere Cold Case-Folge übrigens.
Genau, ja. Hört euch die Folge daher auch gerne nochmal an. Da geht es ausschließlich um Cold Cases hier aus der Region.
Ja, und die sie schon gehört haben, haben gesagt, super tolle Folge, gerne nochmal sowas.
Ja,
mal.
Ja, ist sowas.
Jedenfalls hat sich in Thüringen die Sonderkommission Altfälle gebildet, so nannte die sich. Ja. Die hat übrigens auch den Fall Peggy Knobloch
näher untersucht. Ein bekannter Fall
genau, auch von Kindern. Und auf weitere andere Fälle. Und diese Soko Altfälle stößt im Zuge dessen nun auf einen Fall in Jena aus dem Jahr 1996. Also fast genau ein Jahr vor dem Fall in der Rhön mit der kleinen Christine.
Okay, was war dort geschehen?
In Jena war damals am 15. August 1996 die damals 10-jährige Ramona K. in der Nähe eines Einkaufszentrums verschwunden. Mhm. Ein Mann hatte sie angesprochen, verschleppt und an einen unbekannten Ort vergewaltigt und umgebracht. Okay. Anschließend hat der Täter die Leiche des Mädchens in seinen Pkw gepackt und rund 130 Kilometer entfernt in einem Wald zwischen Eschwege und Großburschla gebracht.
Okay, das Muster kommt einem jetzt durchaus bekannt vor. Mhm. Und die Leiche hat man aber nicht gefunden, oder? Wie war das?
Richtig. Also erst am 13. Februar, also ein Vierteljahr später, fand ein Jäger zuerst den Schulranzen und einige Tage später dann die Leichenteile von Ramona.
Ein Albtraum für die Eltern. Man muss vielleicht aber auch hier noch erwähnen, dass nun schon einige Jahre vergangen sind und Wilfried M. Im Gefängnis sitzt. Er hat ja die 15 Jahre plus Sicherheitsverwahrung bekommen und jetzt sind die Ermittler dieser Sonderkommission eben auf diesen Altfall gestoßen und finden jetzt aber keinen Täter und Wilfried M. sitzt ja im Knast.
Genau, und nun überlegt man sich, wie man ihn in diesem Fall in Verbindung bringen könnte.
Und hier machen wir einen kurzen Break, bevor es weitergeht, und fassen mal kurz zusammen, was wir jetzt schon alles haben.
Okay.
Also 1997 wird die 10-jährige Christine entführt. Der Täter, wir wissen, es ist der ehemalige Fremdenlegionär Wilfried M., verschleppt sie in sein Auto und fährt mit ihr ins hessisch-thüringische Grenzgebiet. Mhm. Er vergewaltigt sie, lässt sie dann mitten in der Nacht alleine zurück, wo sie dann zum Glück von zwei Frauen entdeckt wird.
Ja, genau.
Gut. Wilfried M. ist bereits vorbestraft. Er hat zwischen 1987 und 1991 schon eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung abgesessen. Mhm. Er hat sich aber nach seiner Entlassung neben dem Mädchen aus der Rhön noch an mindestens zwei weiteren Mädchen vergangen, die er nach ähnlichem Muster verschleppt und missbraucht hat.
Ja, mindestens, richtig.
Okay. Ja. Dann flüchtet er und wird mit internationalem Haftbefehl als Kinderschänder gesucht. Und schließlich, nachdem er durch halb Europa geflüchtet ist, wird er in einem Hotel in Weimar festgenommen.
Alles korrekt, ganz genau.
Jetzt bekommt er 15 Jahre plus Sicherheitsverwahrung, weil er als nicht therapierbar eingestuft wird. Das heißt, wenn er Pech hat, wird er auch nie wieder freikommen. Während er seine Haftstrafe jetzt verbüßt, bildet sich eine Sonderkommission, die ungeklärte Fälle untersucht und die einen alten Mordfall entdeckt, bei dem ein 10-jähriges Mädchen namens Ramona K., glaube ich, war das?
Genau.
Einst nach fast identischem Muster verschleppt, vergewaltigt und ermordet wurde.
Genau, und die man dann in einem Wald zwischen Eschwege und Großburschla fand.
Okay, so. Und jetzt überlegen die Ermittler, wie sie Wilfried M. auf die Schliche kommen können und ihm den Mord beweisen können. Mhm. Sie vermuten nämlich, dass er damit zu tun hat. Das Problem ist aber, er sitzt ja jetzt ein.
Er sitzt ein, ganz genau. Und aber dazu haben sie einen ziemlich verrückten Plan.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, passen Sie jetzt auf, was jetzt kommt. Von so einer Sache habe ich persönlich auch noch nie gehört. Shaggy, was passiert jetzt?
Okay, im Jahr 2016 lässt man Wilfried M. aus ermittlungstaktischen Gründen vorzeitig aus der Haft frei.
So, Moment mal. Wir wissen, Wir wissen, er hat Sicherheitsverwahrung und dürfte eigentlich nicht freikommen. Genau. Es sind jetzt einige Jahre vergangen. Diese Sonderkommission denkt aber, dass er damit zu tun hat und lässt ihn jetzt trotzdem aus ermittlertaktischen Gründen vorzeitig aus der Haft. Dürfen die das denn? Dürfen die sich über das Gesetz hinwegsetzen und sagen, oh gut, der ist zwar verurteilt, aber wir lassen die jetzt mal laufen und gucken, was er macht?
Dazu kommen wir später noch.
Okay, na gut.
Anscheinend ist man sich aber sicher, dass man Wilfried M. den Mord nur nachweisen kann, wenn er sich in Freiheit befindet und ja, man Beweise vorbringen kann, dass er mit dem Mord in Verbindung steht.
Wie können die sich denn so sicher sein, dass er wirklich von Wilfried M. begangen wurde? Also stell dir vor, die lassen ihn laufen und er stellt sich heraus, ach nee, sorry, es war doch ein anderer. Dann können sie ihn ja nicht einfach wieder ins Gefängnis stecken und sagen, Edgepatch, wir wollten nur mal sehen, was du da draußen so machst.
Naja, also die SOKO hat ja mittlerweile natürlich ganz andere Möglichkeiten, DNA-Analysen und so weiter. Das haben wir auch schon alles mal angesprochen. Aber sie gehen vor allen Dingen auch die alten Akten durch und finden heraus, dass Wilfried M. damals unweit des Einkaufszentrums gewohnt hat. Er ist damals sogar überprüft worden, aber man konnte ihm nichts nachweisen.
Ich habe das irgendwo auch gelesen, wie viele Ordner das allein waren, die man da gesichtet hat. Warte mal, ich habe das auch aufgeschrieben, ja? Das, hier unten, hier habe ich es. 180 Leitsordner.
180,
und darin wurden 1000 Personen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Ramona untersucht. Und die SOKO hat nun alle nochmals beleuchtet, alle dieser Personen, und eine Art Ranking erstellt. Und da filtern die immer mehr raus. Letztlich sind 30 Personen übrig, die man intensiv überprüft. Aber am Schluss stellt eigentlich nur noch ein Tatverdächtiger sich heraus.
Ja, und dieser ist unser Wilfried M.
Ja, und der sitzt nun, wie gesagt, dummerweise im Knast. Dummerweise natürlich nur in Bezug auf den Fall jetzt von Ramona. Ich muss zugeben, dass ich die Ermittler natürlich schon verstehen kann, dass sie den Fall gerne lösen möchten. Und da sind einem ja auch, naja, zumindest fast alle Mittel recht. Aber das ist ein gewagtes Spiel, den Hauptverdächtigen aus dem Gefängnis zu entlassen. Nicht nur, weil er es vielleicht nicht ist. Es könnte ja auch sein, dass er wieder, ich nenne es mal rückfällig.
Ja, wir dürfen nicht vergessen, der gilt als nicht therapierbar.
Genau,
gell? Aber wie gesagt, sie haben einen Plan. Denn natürlich lässt man ihn nicht einfach laufen, sondern man heftet sich an seine Fersen.
Ja, nicht nur das. Jetzt kommt ja die nächste James-Bond-Nummer, kann man sagen. Einige Ermittler befreunden sich absichtlich mit ihm an.
Ganz genau. Es werden verdeckte Ermittler eingesetzt, die sich mit ihm in einer kleinen Gartenanlage anfreunden. Wilfried M. hat dort in seinem Garten eine Fahne der französischen Fremdenlegion geflaggt. Ja? Und die verdeckten Ermittler geben vor, dass auch sie dort waren. Und so kommen sie Wilfried M. näher und er beginnt, ja, Vertrauen zu fassen, will ich sagen.
Okay, also sie geben vor, dass er auch in der Fremdenlegion tätig
war. Genau, genau.
Das ist aber auch gefährlich, wenn das auffliegt. Wenn das ist ein
Lügen. Ja, das ist nicht nur gefährlich. Wilfried M. gilt übrigens als hochintelligent. Das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt. In einem Gutachten vom Gericht wurde ihm ein IQ von 140 bestätigt. Hm. 140. Das ist doppelt so viel wie bei dir. Er merkt wohl auch, dass er ein-, zweimal beschattet wird und schaltet kurz darauf sein Handy aus und wirft es schließlich sogar komplett weg. Man muss sich also eine wirklich glaubhafte Geschichte überlegen.
Und das machen die Beamten auch. Denn sie versuchen auf diversen Wegen Informationen von ihm zum Fall Ramona zu erhalten.
Genau, unter anderem fingieren sie zum Beispiel eine Pressemitteilung im Radio, bei der sie verlauten lassen, dass man einen Tatverdächtigen im Fall Ramona festgenommen habe. Sie fädeln es so ein, dass sie genau zu dem Zeitpunkt gemeinsam mit ihm im Auto sitzen, als die Meldung im Radio kommt.
Krass. Und wie reagiert er da, als er diese Meldung hört von dem Mord, den er ja wahrscheinlich begangen hat oder begangen haben soll?
Er wird ganz ruhig, aber ansonsten nichts. Also er sagt nichts.
Also müssen sich die Beamten was anderes noch ausdenken. Die Ermittler geben jetzt vor, zu einem internationalen Kinderpornoring zu gehören, der Mädchen im Wohnmobil von Tschechien nach Holland überführt.
Aber auch das führt nicht zum gewünschten Ergebnis, denn sie wollen ihm ja explizit den Mord an der kleinen Ramona nachweisen. Also gehen sie noch einen Schritt weiter und setzen alles auf eine Karte. Die vermeintlichen Bandenmitglieder behaupten, dass sie Wind davon bekommen hätten, dass die Polizei einen Haftbefehl gegen Wilfried M. vorbereite, und zwar im Fall Ramona.
Ja, und jetzt kommt er in Fahrt, denn seine neuen Freunde des Kinderpornorings liefern auch gleich die Lösung des Problems. Denn sie behaupten, dass sie einen todkranken Menschen kennen würden, der für ein wenig Geld die Tat auf sich nehmen würde.
Das ist eine Geschichte.
Oder?
Ja.
Der Wahnsinn. Also der an Krebs erkrankte würde für ihn ins Gefängnis gehen. Nur müsse man nun natürlich genau wissen, wie sich die Tat tatsächlich zugetragen hat, damit der Strohmann, so will ich ihn mal nennen, auch eine glaubwürdige Geschichte den Polizisten erzählen kann. also ein Geständnis ablegen kann. Und dazu braucht er ja Täterwissen.
Ganz genau. Und diesmal schnappt die Falle tatsächlich zu.
Wahnsinn.
Wilfried M. gibt Täterwissen preis, das niemand sonst wissen konnte. Also führt die Männer zu dem Tatort. Mhm. Er zeigt ihnen, wie er sein Opfer genau gefesselt hatte und so weiter.
Genau, denn das ist so ein Spezialknoten, von dem die Presse niemals berichtet hatte, von dem auch nur der Täter also wissen konnte. Das hat er wahrscheinlich damals in der Zeit der Fremdenlegion diesen Spezialknoten gelernt.
Wahrscheinlich da gelernt, aber genauso ist es, wie du es gesagt
hast. Aber das ist doch geil. Also da schnappt doch jetzt die Falle zu und jetzt hat er Täterwissen preisgegeben.
Ja, lass mal weitermachen. Also, die verdeckten Ermittler konnten sogar Details filmen und fühlen sich zumindest jetzt am Ziel ihres Plans.
Okay, und kurz danach klicken auch die Handschellen, kann man schon mal sagen. Wilfried M. wird in einem McDonald's in Erfurt festgenommen und ist zum Zeitpunkt der Festnahme jetzt 76 Jahre alt. 23 Jahre, also nach dem Mord an Ramona K., scheint man endlich auch ihren Mörder nun gefasst zu haben. Das war für mich der Punkt bei der Recherche, wo ich irgendwie emotional, moralisch so meinen Frieden machen konnte. Aber dann habe ich folgende Meldung gefunden. Willst du sie vorlesen vielleicht?
Ich lese sie vor. Genau. Aber man merkt, ich bin schon ein bisschen aufgebracht. Das ist auch ein ungewöhnliche Emotion für mich. Aber
wahnsinniger Fall.
76-jähriger Verdächtiger im Fall Ramona aus U-Haft entlassen. Das Gericht rügt angewandte Ermittlungsmethoden.
Bäm. Die Meldung, die war jetzt vom 9.8.2019. Die ist also noch relativ frisch, kann man sagen. Darin sagte der Sprecher des Oberlandesgerichtes in Jena, dass die gesammelten Beweise gegen Wilfried M. nicht verwertbar sein. Also all das, was die gesammelt hatten, das Filmmaterial, die Erkenntnis mit dem Knoten, dass er sie zum Tatort hingeführt hat, ist alles nicht verwertbar. Und da sind wir jetzt bei der Frage von vorhin, was darf Polizei und was nicht?
Ja, sie darf wohl sehr wohl passiv und heimlich ermitteln, aber die gestellte Falle sei eine sehr aktive Handlung gewesen, die Befugnisse der Ermittler bei weitem überschreite. Sämtliche so gewonnenen Erkenntnisse unterlägen somit einem Beweisverwertungsverbot.
Okay, auch das nochmal ganz klar. Alle Beweise, die durch diese Falle zustande kamen, dürfen vor Gericht nicht verwendet werden. Also das komplette Täuschungsmanöver, alles, die ganzen Radiosachen, die sie gefaked haben, all das war nicht zulässig, um an die Beweise zu gelangen. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, auch das ist noch nicht alles.
Denn kurz nachdem Wilfried M. aus der U-Haft entlassen werden muss, beantragt man erneut Haftbefehl gegen ihn. Man hofft, dass er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat und man ihn so lange festsetzen kann, bis man neue Beweise findet, die noch zu einer Verurteilung führen könnten.
Und leider verebben ab diesem Zeitpunkt sämtliche Recherchequellen, sodass nicht herauszufinden war, wie der Fall weitergegangen ist. Also wir haben durchgeguckt in allen Zeitungen, in Berichten. Wir konnten seltsamerweise relativ wenig finden.
Aber wir wollen weder euch noch uns im Unklaren lassen und haben daher einen Experten gefunden, der uns hoffentlich sagen kann, wie es in diesem Fall weiterging.
Nachgehakt. Die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK. Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
Wir sprechen heute mit einem Mann, der den Fall für die Presse begleitet hat. Wir sprechen mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung, Tino Zippel. Hallo, Herr Zippel.
Hallo, ich grüße Sie.
Hallo. Sie haben ja den Fall Wilfried M. für die Ostthüringer Zeitung begleitet. Ein Fall und ein Täter, der die Menschen über Jahrzehnte beschäftigte und sich über mehrere Bundesländer zog. Wie und wann sind Sie denn auf den Fall aufmerksam geworden?
Na, für uns war das eher der Fall Ramona gewesen. Mhm. Und zwar ist im Jahr 1996 ein Mädchen in Jena abhanden gekommen auf dem Heimweg von der Schule.
Genau, ja.
Und da gab es eine größere Suchaktion, um das Kind zu finden. Aber sie ist über Monate sozusagen spurlos verschwunden gewesen. Und es bestand eine lange Ungewissheit, was mit dem Kind passiert ist. Und erst im Jahr 97 wurde die Leiche gefunden. Und seitdem hat die Polizei in dem Fall ermittelt, hatte auch viele Ansätze über die verschiedenen über die Zeiträume, aber konnte den Fall letztlich nicht klären.
Und was für einen Eindruck hatten Sie damals, als Sie von Wilfried M. als Tatverdächtigen erfahren haben? Haben Sie ihn jemals eigentlich gesehen bzw. erlebt oder Augenzeugen kontaktiert, die ihn kannten?
Naja, ich sag mal so, ich war bei dem Haftprüfungstermin zum Fotografieren. Mhm. Und das war in Gera am Amtsgericht. Und da gab es einen kurzen Augenblick, wo er sozusagen von der Polizei ins Gericht geführt wurde und dann wieder zurück ins Polizeifahrzeug. Mhm. Und ja, es ist ein älterer Herr, Halbklatze, kurze graue Haare, hatte eine dunkle Jacke an, graue Hose. Eigentlich eine unscheinbare Gestalt, so auf den ersten Blick. Waren, wie gesagt, nur kurze Augenblicke gewesen.
Ja, wie das meistens so ist. Es sind ja selten dann irgendwelche Typen, wo man denkt, oh Gott, ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge jetzt. Aber dieser ganze Fall, der über mehrere Jahre sich gezogen hat und auch mehrere potenzielle Opfer mit sich trug, der hat ja sich sehr, sehr weit gespannt. Ist dann irgendwann für Ihre Zeitung das auch dann so ein Thema gewesen, dass Sie dann die Berichterstattung aufgenommen haben, dementsprechend, ne?
Ja, selbstverständlich haben wir darüber berichtet. Ich meine, es war ja ein sehr, sehr spannender Fall gewesen, wie die Polizei versucht hat, ihn zu überführen. Also er war ja aus der Sicherheitsverwahrung auf Bewährung entlassen und in Jena hatte die Polizei ja ihn schon immer mal sozusagen auf der Liste möglicher Tatverdächtiger. Mhm. Und hat dann deswegen nochmal verdeckte Ermittler angesetzt, die sozusagen versuchen sollten, ihn zu knacken. Hm. Und das ja letztlich mit abenteuerlichen Methoden. Wenn man das sozusagen hört, könnte man meinen, das wäre der Stoff für einen Tatort.
Und die Falle ist ja auch zugeschnappt, aber man muss sagen, rein rechtlich stand das Ganze von Anfang an auf ziemlich wackeligen Füßen. Ne? Würden Sie sagen, unbedacht, fahrlässig oder letztlich ja von Ermittlerseite die einzige Chance, den Mord an Ramona K. zu lösen?
Ich glaube, dass es die einzige Chance war. Mhm. Man hatte schon im Vorfeld mit anderen Methoden versucht, dann Informationen noch zu sammeln und Beweise zu sammeln, die ihn überführen können, aber das ist nicht gelungen gewesen. Ich denke, dass dass der letzte Versuch war, sozusagen tatsächlich noch den Tatverdächtigen oder letztlich den Täter zu finden. Wenn man es jetzt im Nachhinein hört, was die Polizei gemacht hat, hat sie natürlich ihre Kompetenzen da weit überschritten. Hm. Und das war es letztlich auch, was dann das Oberlandesgericht in Jena moniert hat. Im Rahmen einer Haftprüfung wurde sozusagen festgestellt, dass die Beweise nicht verwertbar sind. Und damit hatte sich dann auch der Haftbefehl erübrigt.
Da frage ich Sie doch auch mal direkt, Herr Zippel. Wir wollen unsere HörerInnen auch jetzt nicht so lange auf die Folter spannen. Wurde Wilfried M. schließlich wegen Mordes an Ramona K. verurteilt oder ist der Haftstrafe entkommen?
Also es ist tatsächlich so, es hat keinen Prozess gegeben, keine Anklage. Deswegen konnte er auch nicht dafür verurteilt werden. Die Polizei ermittelt zwar in dem Fall noch oder versucht, weitere Ansätze zu finden, Beweise, die sozusagen verwertbar sind. Mhm. Aber das ist bislang nicht gelungen.
Mhm. Das ist natürlich auch unbefriedigend wahrscheinlich für die Eltern, dass man weiß, dass es da wahrscheinlich einen potenziellen Täter gibt, der Mörder der eigenen Tochter, aber den Spagat zwischen moralischem Recht und rechtlichem ist natürlich auch ein großer, ne, in dem Fall.
Ja, also wie gesagt, man kann der Polizei nicht vorwerfen, dass sie nicht zumindest versucht hat. Hm. Allerdings waren halt leider die Mittel nicht tauglich. Allerdings bezweifle ich auch, dass auf einem anderen Wege es hätte herausgefunden, dass es ihm nachweisbar ist. Hm. Also insofern es hat sich die Situation nicht großartig geändert und letztlich hat aber das gesamte Verhalten in dem Fall ja dazu geführt, dass die Sicherungsverwahrung auf Bewährung wieder zurückgenommen wurde und die Sicherheitsverwahrung angeordnet wurde.
Das heißt, Wilfried M. sitzt also immer noch wahrscheinlich im Gefängnis aufgrund dessen, dass er gegen Auflagen verstoßen hat und dazu geführt hat, dass er trotzdem noch nicht in Freiheit sein darf.
Genau, richtig. Ja. Insofern hat es dann vielleicht doch noch was Gutes gehabt, dass die Polizei sich auf den Fall nochmal konzentriert hat.
Ja, also immerhin.
Ja. Okay, ja, hast du noch Fragen?
Ich bin auch durch, Herr Zippel. Dann vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Da haben Sie auf jeden Fall ein paar Fragezeichen ausradiert und ein paar Ausrufezeichen gesetzt, sodass wir da jetzt ganz gut das Ganze noch einordnen können. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Puh. Was für eine schwere Geburt, Shaggy, oder? Ja. Unglaublich. Was für ein Fall, der sich über ewige Zeiten gezogen hat, über so viele furchtbare Fälle mit Kindern und über mehrere Landesgrenzen hinaus.
Also schwere Geburt, das kann man wohl so sagen, ja. Also dieses ständige Hin und Her und diese gefühlte Ungerechtigkeit, ja, dass dort ein Mörder überführt werden, aber nicht seiner Strafe zugeführt werden konnte. Das macht einen echt fertig, muss ich sagen.
Ein Fall, der wirklich diverse Sonderbarkeiten vorzuweisen hat. Fremdenlegion noch dazu, Flucht durch halb Europa. Also
Sonderkommission, Cold Cases, filmreife Fallen, die dem Täter gestellt werden. Ja,
Beweise, die nicht zulässig sind, Urteile und vorzeitige Entlassungen, damit man den Mord in einem anderen Fall doch noch beweisen kann. Also ich bin heute wirklich echt geschafft mit diesem Fall, unserem Fall Nummer 17, den wir heute euch vorgestellt haben.
Ja, bisschen.
Einem nahe geht. Das ist verrückt.
Das geht einem nahe und lässt einen auch jetzt irgendwie so ein bisschen empört auch zurück. Also ich bin nicht sehr zufrieden mit dem Ende, muss ich sagen.
Nee, wirklich nicht. Es ist ja immer die Frage, in welchem Land möchte man leben? Also das hatten wir auch schon mal in anderen Filmen gehabt. Ne? Wie siehst du das? Also ich meine, es ist so, dass es natürlich nicht rechtens ist. Die Gesetze bestehen aus gutem Grund, damit da kein Schindluder getrieben wird. Das ist auch okay. Aber man kann diese menschliche Komponente aus einem nicht ganz herausspülen, dass einem das nicht irgendwie übel aufstößt.
Im Zweifel für den Angeklagten und das alles. Aber hier gibt es ja keine Zweifel. Hier gibt es Ermittlungsfehler oder wie man es nennen will.
Naja. Aber auch da, also, weißt du, man hat eigentlich ja doch, es ist alles nicht zulässig.
Ja.
Aber es sind eigentlich ziemlich schlaue Moves gewesen mit diesem Radio-Fake, mit dieser Idee, einen Krebskranken, der für ihn ins Gefängnis geht und wahrscheinlich dann bald sterben wird, diese Tat sozusagen einen Täter zu präsentieren. Und man kann ja in einem Fall nicht zweimal jemanden anklagen. Das heißt, er wäre wirklich aus der Sache auch raus gewesen, dass er darauf dann eingeht und dann die Polizei wirklich zum Tatort führt. Das sind schon eigentlich, wenn es nicht die Polizei gewesen wäre.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie es gewesen wäre, wenn es ein Privatermittler gewesen wäre. Wäre es wahrscheinlich alles okay gewesen.
Ja, mag sein. Schlau vielleicht aber auch
dumm. Wenn sie vielleicht einen externen nehmen sollen.
Naja, wenn ihr mehr von diesem Fall oder auch anderen Fällen wissen wollt, dann schaut doch mal bei Facebook und Instagram vorbei, denn dort findet ihr weitere Informationen, wie ihr es wisst, Fotos zu den Fällen und so weiter und so fort, mehr Infos. Und auch da könnt ihr uns schreiben und macht Vorschläge zu weiteren Fällen.
Genau, das macht ihr Gott sei Dank auch immer wieder. Einige finden dann auch immer wieder Zugang in eine unserer Folgen, wie es auch in dieser Staffel und in vorigen Staffeln schon geschehen ist. Jackie, ich glaube, das war's für heute. Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel jetzt stehen. Hast du noch irgendwas?
Nö, außer dass ihr uns auch immer noch wie immer abonnieren, bewerten könnt und so weiter. Vergesst es nicht. Und weiterempfehlen auf jeden Fall unseren Podcast Mörderische Heimat mit Zeno Diegelmann.
Und Jackie Schwarz. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen mit einem weiteren Fall. Bis dahin, passt auf euch auf und schaltet wieder ein bei Mörderische Heimat.